Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute: die Griechenland-Krise in der Literatur. Ich begrüße Sie herzlich bei Radio Rheinwelle zu der Sendung der Wiesbadener Autorengruppe Dostojewskis Erben. Am Mikrofon Ulrike Keding. Unser Gast heute ist die Autorin Ulrike Eifler. Hallo Ulrike.
Hallo.
Frau Eifler schreibt nicht nur, sie ist Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hanau. Mit einer Reisegruppe von 30 Gewerkschaftsmitgliedern war sie gerade in Griechenland. Sie war dabei. Im Wahlzelt von Syriza, als Ministerpräsident Tsipras vor einigen Tagen wiedergewählt wurde. Ulrike, wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war eher niedergeschlagen, weil die Leute natürlich Angst haben davor, dass dieses dritte Memorandum jetzt umgesetzt wird und die Kürzungen noch stärker werden als vorher.
Warum?
Ja, weil beispielsweise die Rentenkassen oder die Sozialkassen zusammengelegt werden und ein Deckel oben drauf ist. Das heißt, man bekommt nur so lange Rente, wie die Rentenkasse gefüllt ist.
Also wollte man nicht, dass Tsipras wieder Ministerpräsident wird?
Ich glaube, die Leute haben Tsipras aus taktischen Gründen gewählt, weil sie gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall die konservative Näher Demokratia. Wenn schon jemand diese brutalen Kürzungen umsetzen muss, dann soll es wenigstens die Syriza-Regierung machen.
Aha. Und in dem Zelt hast du ja auch griechische Gewerkschaftsmitglieder getroffen. Wie haben sie denn auf den Ausgang der Wahl reagiert?
Na, ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe. Also sie waren sehr verhalten, sie haben sich sehr zurückgeworfen gefühlt auf das Jahr 2009, wo sich eigentlich der Widerstand gegen die Austeritätspolitik der EU so langsam formiert hat. Viele haben gesagt, wir stehen ganz am Anfang, wir müssen eigentlich wieder von vorn anfangen. Die Syriza-Regierung oder die Partei Syriza war lange unser politischer Partner und jetzt machen sie sich eigentlich zum Partner der EU.
Was ist denn die Austerität?
Austeritätspolitik ist die neoliberale Kürzungspolitik, also das Kürzen von Renten, das Entlassen von Leuten, das Abschaffen von Tarifverträgen.
Worin seht ihr, wenn ich jetzt mal ihr sagen darf, oder die Gewerkschafter, die Alternative?
Ich glaube, die Alternative kann nur eine Diskussion über ein anderes Europa sein, ein soziales Europa. Im Moment leben wir in einem Europa, was Flüchtlinge abschottet, was Abschiebepraxen verschärft, was Tarifverträge abschafft, das Streikrecht überall in Europa einschränkt. Die Alternative muss genau das Gegenteil sein. Die Alternative muss der Aufbau des Sozialstaates sein.
Naja gut, also dass man jetzt Flüchtlinge abschottet, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Es sind ja 800.000 auch von Frau Merkel herzlich willkommen geheißen. Wie siehst du das? Kann man da wirklich von abschotten, deiner Meinung nach, sprechen?
Na, die Frage ist, was jetzt die Praxis zeigt. Also im Moment haben wir eine Diskussion über eine Verschärfung des Asylrechts. Wir haben immer noch kein richtiges Einwanderungsrecht. Im Moment redet man eher davon, dass man die Flüchtlinge unterteilen muss in diejenigen, die vor Krieg flüchten, die können hier bleiben, und diejenigen, die vor Armut und sozialem Elend flüchten, und die müssen schnell abgeschoben werden, weil die belasten unsere Sozialkassen. Und das finde ich nicht legitim, so eine Unterteilung vorzunehmen.
Also Tore auf für alle Flüchtlinge in Deutschland?
Na, was heißt Tore auf? Ich glaube, man muss anfangen, sich endlich Gedanken darüber zu machen, wohin beispielsweise Freihandel führt. Freihandelsabkommen zwischen verschiedenen wirtschaftlich starken Ländern führen natürlich dazu, dass der Konflikt, der Nord-Süd-Konflikt, der Konflikt zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden sich weiter manifestiert, sich weiter verschärft. Und ich glaube, man muss da ansetzen.
Es liegt ja wohl auch an dem Euro. Also Polen hat ja Angst, also polnische Bürger haben oft Angst vor der Einführung des Euro. Das hat ja auch Griechenland zu schaffen gemacht. Jetzt frage ich einfach mal so, wäre der Euro noch nicht in Griechenland angekommen, wäre es den Griechen dann besser gegangen?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass die Politik der Institutionen, die Politik der EU in den letzten 5 Jahren dazu geführt hat, dass die Krise als Vorwand genutzt wurde, also auch die Euro-Krise als Vorwand genutzt wurde, um Kürzungen massiv voranzutreiben, den Sozialstaat bis zur Unkenntlichkeit zu schleifen und Arbeitsrechtsstandards, die über Jahrzehnte hinweg erkämpft wurden, abzutragen.
Aber Griechenland hat sich doch übernommen und kann es sein, frage ich jetzt einfach mal so, dass die EU für alles verantwortlich ist?
Griechenland hat sich genau an dem Zeitpunkt übernommen, an dem auch alle anderen Länder Europas sich übernommen haben. Nämlich in dem Moment, in dem es darum ging, die Banken zu retten. Die Banken sind ins Straucheln gekommen, sie haben sich verpokert. Und als es darum ging, Milliardenpakete bereitzustellen für die Banken in ganz Europa, haben alle Länder eine erhöhte Staatsverschuldung zu verzeichnen gehabt. Das ist das Problem des Verhebens. Und nicht, dass man das Geld mit beiden Händen für Sozialleistungen zum Fenster hinausgeworfen hätte. Das ist nämlich nicht der Fall.
Du warst mit deutschen Gewerkschaftsmitgliedern in Athen, Livadia und Thessaloniki und hast viele Anhänger der griechischen Gewerkschaft getroffen. Wie laufen denn diese Kontakte ab? Wirst du auch nach Hause eingeladen oder sitzt man den ganzen Tag in den griechischen Gewerkschaftsbüros und diskutiert über die politische Lage?
Wir diskutieren natürlich viel über die politische Lage, aber wir sitzen zum Glück nicht die ganze Zeit nur in den Gewerkschaftshäusern, sondern es waren ganz unterschiedliche Termine. Wir haben zum Beispiel gemeinsam die solidarische Klinik in Thessaloniki besucht. Wir haben das Arbeitslosenzentrum in Perama besucht. Perama hat einen großen Hafen und seit der Krise haben wir da 90% Arbeitslosigkeit, weil die ganzen Hafenarbeiter entlassen worden sind. Also wir haben uns mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen von vor Ort getroffen, ehrenamtlichen, zum Teil arbeitslosen Kollegen, die vor allem von ihren Kämpfen und von ihren Widerstandsaktionen berichtet haben.
Widerstandsaktionen gegen was?
Widerstandsaktionen zum Beispiel gegen eine Praxis, die sich mittlerweile in Griechenland breit macht, dass man keine Löhne mehr zahlt. Es gibt in ganz Athen nur noch einen einzigen Buchladen, der zahlt die gleichen Löhne wie vor der Krise. Alle anderen haben um 40-50% abgesenkt. Zum Teil erleben wir, dass Buchhändler 2, 3, 4 Monate lang ihre Leute nicht bezahlen.
Und du sagtest eben, 90% in der Hafenstadt sind arbeitslos. Kannst du das ein bisschen schildern? Wie kam es so weit? Wie ist die Situation? Was gibt es für Möglichkeiten, da rauszukommen? Für die Menschen aus dieser Arbeitslosigkeit?
Ich glaube, die Frage stellt sich nicht mehr. Ich glaube, die Frage, wann es in Griechenland besser wird, also ich war jetzt das vierte Mal in Griechenland und ich bin überzeugt davon, es ist wirklich bedrückend, wenn man mit den Kollegen vor Ort redet. Die Frage, wann es in Griechenland besser wird, stellt sich nicht mehr, sondern die entscheidende Frage ist, wann wird es in allen anderen Ländern Europas genauso schlimm wie in Griechenland? Das ist, glaube ich, sozusagen das Ziel, auf das wir hinsteuern, unweigerlich.
Nein, dann kann aber auch keiner mehr dem anderen helfen, oder? Wenn es in allen Ländern genauso schlimm wird.
Das ist ja der Grund, warum wir regelmäßig nach Griechenland fahren, weil wir eine Solidaritätsarbeit leisten wollen, weil wir Solidarität und Unterstützung aufbauen wollen, weil wir vor allem Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland auch darüber informieren wollen, was in Griechenland passiert.
Ja, dich haben viele Reisen nach Griechenland geführt. Es liegt natürlich auf der Hand, dass du als Schriftstellerin dich auch literarisch von diesem Land inspirieren lässt. Ulrike Eifler hat die Kurzgeschichte Olivenernte geschrieben. Diese spielt in Griechenland. Die Autorin liest uns nun einen Auszug daraus.
Ich steig einfach ein in die Geschichte. Während um sie herum eine unerträgliche Hitze die Böden austrocknete, hatten Eleni und die Großmutter im Schatten ihrer 3 Olivenbäume gesessen, da, wo die Holzbank stand, da, wo Eleni nun allein saß und ihren Erinnerungen nachhing. Sie hatten gegessen, getrunken, Karten gespielt und manchmal hatte die Großmutter von früher erzählt, dass der Garten schon seit langer Zeit der Familie gehörte und dass ihr Großvater, also Elenis Ur-Urgroßvater, vor 150 Jahren diese 3 Bäume gepflanzt hatte. Olivenbäume. Weil sie als Symbol des Friedens das Haus, den Garten und die Familie beschützen sollten. Eleni hatte die Geschichten der Großmutter immer schon gemocht. Die lustigen und auch die traurigen. Stundenlang hatten sie an den lauen Sommerabenden, an denen die Sonne glühend in die Ägäis hinabgestiegen und die Hitze des Tages erträglicheren Temperaturen gewichen war, im Schutze der Olivenbäume gesessen, bis die Stechmücken um sie herumschwirrten und bald so hartnäckig wurden, dass es nicht mehr auszuhalten war, hatte Eleni auf die Geschichten von längst vergangenen Zeiten gelauscht. Geschichten vom Krieg und wie die Großmutter als junges Mädchen vor den Deutschen in die Berge geflohen war, weil diese durch Massenerschießungen ganze Dörfer auslöschten. Dort hatte sie sich einer Gruppe von Partisanen angeschlossen und Yannis Paraskevopoulos kennengelernt. Elenis Großvater, einen jungen, mutigen Partisan, dessen pechschwarze Locken ihm wild vom Kopf abstanden. Als die deutschen Besatzer endlich besiegt waren, wollten die Großmutter und der Großvater gemeinsam in den Olivengarten zurückkehren. Doch ein fürchterlicher Bürgerkrieg hatte das Land überzogen und auch vor Kreta nicht Halt gemacht. Der Großvater wurde auf die Gefängnisinsel Makronisos verschleppt und die Großmutter war mit dem kleinen Panagiotis im Bauch allein in ihren Olivengarten zurückgekehrt. Makronisos hatte den Großvater verschluckt und nie wieder hergegeben. Und die Großmutter hatte sich nie wieder verliebt. Vielleicht hatten Eleni und die Großmutter deshalb so ein inniges Verhältnis zueinander, weil Eleni die gleichen schwarzen, vom wild vom Kopf abstehenden Locken hatte und den gleichen Löwenmut, wie die Großmutter oft sagte. Janika hatte sie manchmal gerufen und Eleni hatte es geschehen lassen, wohlwollend und ein bisschen stolz. Wenn die Großmutter erzählte, dann konnte man ihre Geschichten nicht nur hören, man konnte sie sehen. Keine Geschichte ohne die weit aufgerissenen dunkelbraunen Augen und die beim Erzählen wild auf- und ab tanzenden Augenbrauen in ihrem Gesicht. Und wenn sie dann, begeistert über den eigenen Witz und die lustige Anekdote, urplötzlich lachte, öffneten sich die zarten Faltenfächer um ihre Augen. Und dass die Großmutter herzlich, laut und ausgelassen lachen konnte, wie niemand sonst auf der Insel, das war vielleicht Elenis schönste Erinnerung.
Ulrike Eifler ist unser Gast und sie hat eben aus der Geschichte Olivenernte gelesen, die in Griechenland spielt. Ulrike, in deiner Erzählung wird erst das Idyll auf einem Olivenhain geschildert und nach die Großmutter, die an den Sparmaßnahmen im Grunde zerbricht. Hast du eine Frau mit einem ähnlichen Schicksal kennengelernt?
Konkret nicht, sondern ich habe recherchiert, was die Krise angerichtet hat, insbesondere was sie mit alten Menschen gemacht hat. Und wir haben die Situation, dass alte Menschen in Griechenland zum Teil nur noch 200 oder 300 Euro bekommen, davon nicht leben können, ihren Garten bestellen und Gemüse anbauen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber das Einkommen der griechischen Rentnerinnen und Rentner ist schon deutlich zurückgegangen.
Und bei den wohlhabenden Menschen?
Ist es auch so, dass die Mittelschicht verarmt mittlerweile. Wir erleben Situationen, in denen zum Beispiel Menschen in teurer Kleidung sich in die Suppenküchenreihen einreihen und anstellen und um was zu essen bitten. Und man guckt sie an und man fragt sie, warum sie hier sind. Und sie sagen, auch wir sind entlassen, auch wir haben kein Einkommen mehr. Das ist das Einzige, was wir haben, was wir im Schrank haben, teure Klamotten, weil wir sie immer getragen haben, weil wir sie uns immer leisten können. Aber jetzt können wir uns nicht mal mehr das Essen leisten.
Ich komme nochmal zurück auf die politische Diskussion. Da ist ein Land, was seine Leute entlassen muss. Und ich habe aus deinen Antworten vorhin entnommen, dass die Europäische Union schuld daran ist. Aber es ist doch auch an dem Land selbst.
Naja, dass wir in Griechenland ein Stück weit sozusagen auch einen Klientelismus haben, dass wir ein Stück weit auch eine Korruption haben, das ist völlig unbestritten. Das ist gar nicht die Frage. Zur Korruption gehören aber auch immer zwei im Übrigen. Also auch wenn Großkonzerne sich bestechen lassen oder die griechische Regierung bestechen, auch durchaus deutsche Großkonzerne, um an Aufträge zu kommen, dann gehören zur Korruption immer zwei. Das ist völlig klar. Aber die Frage, wie die Schulden zustande gekommen sind, hat eben nicht nur was mit der europäischen, mit der griechischen Politik zu tun und damit, dass man eine 12. und eine 13., ein 13. und ein 14. Monatsgehalt gezahlt hat, sondern es hat vor allem was mit dem Kurs in Europa zu tun, dass man die Reichen reicher macht und die Armen ärmer. Das ist ein Kurs, den wir ja nicht nur in Griechenland erleben, sondern überall, im Übrigen auch hier in Deutschland.
Aber dass in einem Land wie Griechenland die Unternehmen kaputt gehen und die Arbeitslosigkeit zu 90% ausbricht, kannst du das nochmal näher erklären? Das muss doch inländische Gründe haben. Kannst du noch mal näher erklären, warum du das so an der Europäischen Union hängen siehst?
Weil das Gegenstand der Memoranden war. Also es war ja so, dass diese Euro-Krise ausgebrochen ist. Die Banken haben sich verzockt, wurden aufgefangen von sozusagen von anderen Banken beziehungsweise von den Regierungen, europaweit von den Regierungen. Die haben sich Geld geliehen bei anderen Banken, um die eigenen Banken zu rekapitalisieren, so nennt man das. Und das hat dazu geführt, dass die Staatsschuldenquote in allen Ländern Europas massiv gestiegen ist. Und dann war Griechenland das erste Land, was gesagt hat, wir sind zahlungsunfähig. Wir haben uns so verschuldet aufgrund dieser Bankenrettung, dass wir das Geld nicht mehr haben, um Gehälter, Renten und Ähnliches zu zahlen. Und das war dann sozusagen der Punkt, an dem man die Memoranden verhandelt hat, also die EU mit der griechischen Regierung, und Gegenstand davon war Massenentlassungen, Abschaffung von Tarifverträgen, Rentenkürzungen und, und.
Mhm. Aus deiner Geschichte Olivenernte spricht ja auch eine große Kritik an der Troika, wie du es jetzt auch selber formulierst, dem Verhältnis zwischen Griechenland und der Europäischen Union. Ich frage es einfach mal so, hast du eine Vision, wie man es politisch schlicht und ergreifend besser hätte lösen können?
Naja, ich bin eine kleine Gewerkschaftssekretärin. Natürlich habe ich eine Vision davon, wie ich mir das Leben vorstelle und wie ich mir das Leben auf dieser Welt vorstelle. Und dazu gehört natürlich auf keinen Fall Krieg, Krise und Chaos. Ich stelle es mir anders vor und ich glaube, dass man ganz viele Menschen für diese Vision und Idee gewinnen kann. Letztlich haben wir aber gut bezahlte Politiker in diesem Land und in diesem Europäischen Parlament, von denen ich erwarte, wenn ich meine Stimme abgebe, dass sie auch dementsprechend handeln und nicht Krieg, Krise und Chaos vorantreiben. Das genau ist aber passiert in Südeuropa.
Aber die Sparmaßnahmen, also ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es, Tsipras hätte die Sparmaßnahmen, er hat sie ja letztendlich auch befürwortet und erklärt, dass es nicht anders geht. Kannst du dazu was sagen? Also so habe ich es zumindest verstanden. Und das hat man dem Tsipras wohl offenbar auch geglaubt.
Tsipras hat dieses Paket nach 17-stündiger Verhandlung unterschrieben. Er hat danach in seinem eigenen Land auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung gesagt, ich stehe da nicht dahinter. Ich hatte aber keine andere Wahl, weil die Europäische Union, weil der Euro-Gipfel, alle anderen Minister, die da waren, mich erpresst haben, weil sie gesagt haben, wir drehen dir den Geldhahn zu, wir drehen der griechischen Bank den Geldhahn zu, der Nationalbank, wenn du das hier nicht unterschreibst. Und die einzige Alternative wäre der Grexit gewesen. Und der wäre völlig unvorbereitet vonstatten gegangen. Und dieses Risiko wollte Tsipras nicht eingehen. Ich persönlich glaube, dass die humanitäre Krise in Griechenland da ist. Ich glaube, dass der Grexit nicht schlimmer gewesen wäre.
Was ist Grexit?
Der Austritt Griechenlands aus dem Euro. Mhm. Dass der nicht schlimmer gewesen wäre als das dritte Memorandum, was jetzt umgesetzt wird in voller Schärfe.
Mhm. Also du hättest den Austritt aus dem Euro sogar befürwortet?
Ich persönlich hätte das sogar befürwortet, ja.
Und weil das die Wirtschaft stabilisiert hätte?
Naja, letztlich muss es aber muss es die griechische Bevölkerung selber entscheiden. Also wir erleben ja in Griechenland auf der einen Seite sozusagen bei der Bevölkerung eine starke, den Wunsch und eine starke Sehnsucht nach einem Ende dieser Kürzungspolitik und der Sparmaßnahmen, verständlicherweise. Und auf der anderen Seite aber die Verbundenheit mit der Eurozone und dem Euro. Ich persönlich glaube, dass insbesondere die Verhandlungen vom 12. Juli, in dem dieses Papier verhandelt wurde, gezeigt haben, dass beides nicht geht. Weil auch die EU kein Interesse daran hat, dass es eine Abkehr und einen Kurswechsel eigentlich von dieser neoliberalen Politik gibt. Sondern die EU steht meiner Meinung nach für eine ganz krasse und zugespitzte neoliberale Politik, die für Kürzungen steht, die für eine Umverteilung von unten nach oben steht. Und ich persönlich glaube, dass man es genau andersrum machen muss.
Mhm. Zurück zur Literatur, nämlich deiner Geschichte. Hat dich das so bewegt, dass du eine Geschichte draus gemacht hast? Oder also dieses allgemeinpolitische Thema? Oder hat dich zum Beispiel ein persönliches Schicksal, zum Beispiel, dass du einen Hafenarbeiter getroffen hast und der dir alles Mögliche erzählt hat, dazu inspiriert, diese Geschichte zu schreiben?
Also es ist beides. Es ist eine Kombination, natürlich auf der einen Seite aus dem, was ich erfahre aus den Medien über die Situation in Griechenland und auf der anderen Seite natürlich auch aus den Berichten und persönlichen Schicksalen der Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile Freundinnen und Freunde geworden sind, die ich in Griechenland getroffen habe. Ich habe nicht nur eine Geschichte geschrieben, ich habe einen ganzen Zyklus geschrieben, in denen unterschiedliche, die Sichtweise und die Erfahrungen unterschiedlicher Personen in Griechenland im Umgang mit dieser Krise zur Sprache kommen.
Hallo, liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen bei unserer Literatursendung Dostojewskis Erben. Unser Gast heute ist die Schriftstellerin Ulrike Eifler. Sie hat den ersten Preis des Literaturwettbewerbs Stockstadt 2014 gewonnen, und zwar für ihre Kurzgeschichte Phantomschmerz. Darin geht es um den Sohn eines Kommunisten. Karl gibt in den 30er Jahren das Fußballspielen auf, weil sein Trainer Schümli ein radikaler Nazi ist. Schümli ist auch Nationalspieler in der Frankfurter Eintracht. Karl verliert im Krieg seinen linken Unterschenkel. Den Phantomschmerz spürt er besonders, wenn er wütend ist. Zum Beispiel, als er 1990 vom Tod Schümlis in der Zeitung erfährt und den Nachruf liest. Der ehemalige Nazi hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Frankfurter Eintracht hat ihn auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch geehrt. Seine Nazi-Vergangenheit war verdrängt und vergessen. Liebe Ulrike, deine Geschichte endet mit antisemitischen Parolen während eines heutigen Fußballspiels. Warum hast du eigentlich nicht einfach nur die Rechtsradikalen heute beschrieben, sondern ziehst auch einen weiten Bogen in die Vergangenheit zum Dritten Reich?
Ich habe mich beschäftigt mit der Geschichte der Frankfurter Eintracht, den Judenbuben. Die Frankfurter Eintracht war ein jüdischer Verein und Schicksal der Frankfurter Eintracht, wie an allen anderen gesellschaftlichen Institutionen, wo man sozusagen, wo Nazis vorher Nazis sein konnten, vor 45 und nach 45 mit einer kurzen Pause relativ schnell wieder einsteigen konnten. Das hat mich gestört und die Geschichte der Frankfurter Eintracht fand ich so spannend, dass ich daraus eine Geschichte machen wollte.
Aha, also es ist ja auch in deiner Geschichte, du hast es eben erwähnt, die Rede vom jüdischen Sponsorentum der Frankfurter Eintracht. Wenn ich das mal kurz erwähnen darf, von dem Unternehmer Schlappschneider, der viel spendete und noch die Fußballer mit flexiblen Arbeitszeiten bei sich einstellte. Sie konnten also trainieren, so viel sie wollten. Das finde ich ganz beachtlich. Also diese Recherchen beruhen auf der Realität. Das war jetzt keine Erfindung von dir, auch genau. Von dem Schlappschneider nicht.
Genau, das beruht auf der Realität. Es war im Übrigen in allen Fußballvereinen damals so, dass man, dass es sozusagen ein Sponsorenunternehmen gab, was die Fußballvereine gesponsert hat, insofern, als dass die Spieler gearbeitet haben und angestellt waren bei dem Unternehmen und sozusagen dann trainieren konnten. Es war einfach Zufall, dass es in Frankfurt eben der Schlappeschneider war. Mhm. Und dass es ein jüdisches Unternehmen war.
Also das fand ich auch sehr interessant. Und es ist ja dann bekanntlich sehr bedauernswert, dass so viel gesponsert und für von Judenseite auch getan wurde. Und gut, den Rest der Geschichte kennen wir. Ich habe trotzdem eine Frage an dich. Also der Nationalsozialismus wird nun sehr oft in Filmen und Büchern behandelt. Warum hat dich das Thema dennoch gereizt?
Naja, weil ich ein Mensch mit Herz bin und weil mich natürlich diese Verbrechen der deutschen Faschisten, der Holocaust, die Auslöschung der Versuch der Auslöschung eines ganzen Volkes empört, weil es mich berührt und weil ich es wichtig finde, die Erinnerung daran wachzuhalten und Acht zu geben, dass es nicht nochmal passiert.
Mhm. Aber meine Frage nochmal, du beendest deine Geschichte mit antisemitischen Parolen heute und stellst trotzdem die Vergangenheit in den Mittelpunkt. Warum hast du dich nicht mit den heutigen Rechtsradikalen beschäftigt und die in den Mittelpunkt gestellt?
Weil ich glaube, dass es einen Anknüpfungspunkt gibt. Also es gibt einen Anknüpfungspunkt der heutigen Nazis, Neofaschisten an die alte Geschichte. Und wir lehnen uns manchmal zurück und glauben, dass das nicht wieder passieren würde, weil wir es ja wissen diesmal. Damals, unsere Väter und Großväter konnten ja nicht wissen, wie schlimm die deutschen Faschisten sein würden. Und heute wissen wir es und wir lehnen uns manchmal entspannt zurück und glauben, mit diesem Wissen werden wir das schon irgendwie verhindern. Ich glaube, dass es Parallelen gibt und dass man einfach aufpassen muss, dass es nicht nochmal passiert.
Also eine Warnung. Mhm. Die Kurzgeschichte Phantomschmerz von Ulrike Eifler, meine Damen und Herren, können Sie lesen in dem Sammelband Weltmeister, den der Stockstädter Literaturwettbewerb 2014 herausgegeben hat. Jetzt wird die Autorin uns einen Auszug präsentieren.
Mit voller Wucht landete die kräftige, wettergegerbte Hand des Vaters auf Kalles Wange. Dabei schimpfte und tobte der Vater, dass es bis in den Hausflur des Mietshauses niederhallte. Er hatte die Jungen nie geschlagen, deshalb traf Kalle die Ohrfeige völlig unvorbereitet. Doch nun brach Vaters Schimpftirade wütend über ihn herein und die Gläser auf dem Tisch klirrten unter seinen trommelnden Fäusten. »Zur Hitlerjugend willst du? Bist du von allen guten Geistern verlassen?« Unversöhnlich dröhnte die Stimme des Vaters über den Tisch. Er schrie, dass es in der ganzen Wohnung nachklang. Die Mutter schaute sich ängstlich um und bat den Vater, leise zu sein. Doch der Vater fuhr unbeeindruckt fort. »Du kannst die Schule schwänzen. Du kannst den reichen Bauern die Kartoffeln vom Feld stehlen. Du kannst sogar Mitglied in der SPD werden. Ich werde alles dulden. Aber dass du dich mit diesen Verbrechern einlässt, das werde ich nicht zulassen.« Kalles Wange glühte. Tränen rannen über sein Gesicht. »Sportliche Jungen sind bei der Hitlerjugend«, hat der Jugendtrainer gesagt. Ohne die Heimatabende beim Jungvolk kann ich das Training vergessen«, hielt er leise weinend dagegen. Der Vater aber blieb hart. Schümlich, Sprenger, Eichler, die waren alle dabei, als unser Ortsgruppentreffen überfallen wurde. Ich werde nicht zulassen, dass du wirst wie die. Da wusste Kalle, dass alle Erklärungsversuche zwecklos waren. Schluchzend verließ er das Wohnzimmer und mit einem lauten Krachen fiel die Wohnungstür hinter ihm ins Schloss. Schnell stieg er die Stufen in dem schlecht beleuchteten Treppenhaus hinab und rannte über den Hinterhof. Auf der Straße war es schon dunkel. Die Gaslaternen leuchteten schwach und feuchte Novemberkälte kroch unter seine dünne Jacke. Wenige Meter entfernt lehnte eine Gestalt an einem Laternenpfahl. Karl erkannte nur die Umrisse, doch die viel zu kurzen Hosenbeine verrieten ihm, dass es nur Heiner sein konnte. »Ärger gehabt?« Verlegen wischte sich Kalle die Tränen aus dem Gesicht und erzählte knapp. Er musste Heiner nicht erklären, wie wichtig das Training für ihn war. Seit ihrem 5. Lebensjahr kickten die beiden auf dem Hunderasen hinterm Haus. Kalle und Heiner verstanden sich blind auf dem Platz. Sobald Heiner einen Schuss nach rechts vorbereitete, sah Kalle den Pass kommen. Dann stürzte er am gegnerischen Verteidiger vorbei und wenn er den Ball vor den Füßen hatte, drosch er ihn wie selbstverständlich ins Tor.
Ulrike, du hast den ersten Preis beim Stockstädter Literaturwettbewerb gewonnen. Stockstadt ist eine Kleinstadt von 6.000 Einwohnern knapp. Wie war das denn? War das wie eine kleine Oscar-Verleihung? Wurdest du dann plötzlich ausgerufen? Und beschreib das doch mal. Hast dich gefreut? Hast es dann vorgelesen? Oder wie ist es so abgelaufen?
Also diese Stockstädter Preisverleihung ist eine sehr, sehr liebevoll aufgemachte Preisverleihung. Gibt es ein bisschen Kultur, da singt jemand, werden Instrumente gespielt und dann werden die Preisverleiher kurz vorgestellt, es werden die Geschichten angelesen und dann wird der Name vorgelesen und man muss irgendwie nach vorne kommen, bekommt ein paar Blumen und bekommt irgendwie sein Preisgeld und wenn man dann das Buch auch noch den Sammelband mit seiner eigenen Geschichte in den Händen halten kann, dann fühlt man sich schon so ein bisschen wie bei so einer kleinen Oscar-Verleihung. Also es ist auf jeden Fall von der Stadt Stockstadt eine sehr, sehr liebevoll hergerichtete Veranstaltung.
Ja, du beteiligst dich ja an vielen Wettbewerben, hast auch schon andere Preise gewonnen, zum Beispiel den Holzhacker, hoffentlich habe ich das,
den Holzhäuser
Hecketaler, Nordhessischen Literaturpreis gewonnen, 2014 den zweiten Preis. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich zum Beispiel für den Stockstädter Literaturwettbewerb oder den Holzhäuser Hecketaler zu bewerben?
Naja, ich habe angefangen zu schreiben, weil ich mir Dinge von der Seele schreiben wollte, weil ich mich mit der Welt literarisch auseinandersetzen wollte. Und wie das so ist, dann dauert es ein Weilchen, bis man sein Coming-out wagt und bis man sein künstlerisches Coming-out, bis man sich auch mal, am Anfang stellt man sich seinen Freunden so ein bisschen vor, man reicht die Texte weiter, aber Freunde sind natürlich alles andere als objektiv. Die finden alles, was man schreibt, uneingeschränkt gut. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will aber eigentlich über den Freundeskreis hinaus auch mal eine Rückmeldung, wie meine Texte sind, und habe dann angefangen, nach Literaturwettbewerben zu suchen und habe dann immer mal Texte eingeschickt und habe jetzt tatsächlich auch das ein oder andere Mal auch was gewonnen.
Mhm. Du hast ja Sinologie studiert.
Mhm.
Bist du auch in China viel gereist und hast darüber geschrieben, literarisch?
Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich eine Romanidee im Kopf, aber wie das so ist, wenn man berufstätig ist, dann hat man eher Zeit für die Kurzgeschichten, weil das schneller geht, und so ein Roman, an dem muss man sitzen, an dem muss man arbeiten, konzentriert arbeiten, deswegen ist der immer noch in meinem Kopf. Ich habe mal ein paar Sachen zu Papier gebracht, aber eigentlich habe ich mit China tatsächlich, also literarisch, nicht so viel gemacht wie mit Griechenland beispielsweise.
Mhm. Ich komme nochmal auf deine griechische Erzählung Olivenernte zurück. Wie gehst du an eine solche Geschichte heran? Hast du dich in Griechenland einfach ans Meer gesetzt und alles an einem Tag runtergeschrieben? Oder wie bringst du so eine Geschichte wie Olivenernte auf Papier?
Wenn ich in Griechenland bin und mit den Kollegen, mit den Freunden dort spreche, dann mache ich mir ganz viele Notizen. Mach auch viele Bilder und habe aber vor allem die Notizen und die Bilder vor allem auch in meinem Kopf. Und wenn ich nach Hause komme und einen ruhigen Moment habe, dann muss ich mich hinsetzen und dann schreibe ich es tatsächlich runter. Also dann schreibe ich die 8 bis 10 Seiten, ist die Länge dieser Zyklusgeschichten, die ich da zu Papier gebracht habe. Diese 8 bis 10 Seiten schreibe ich runter und dann muss ich es 2 Tage oder 3 Tage liegen lassen und dann überarbeite ich es und dann lasse ich es nochmal 2, 3 Tage liegen und dann überarbeite ich es nochmal, weil ich mir dann, ich denke mir beim ersten Mal, oh, ist das gut? Und nach 2 bis 3 Tagen denke ich mir, oh mein Gott, ist das schlecht, hast du das wirklich geschrieben? Und das Ganze dauert so 2 bis 3 Wochen und dann ist dieser Text so weit, dass ich relativ zufrieden bin.
Und Phantomschmerz, das ist ja ein etwas anders, also eine sehr gut konzipierte Geschichte, finde ich, mit vielen Verlinkungen, sage ich jetzt mal. Wie schreibst du so eine Geschichte?
Ich bin durch Zufall auf die Geschichte der Frankfurter Eintracht gestoßen, weil ich im Rahmen meiner Berufstätigkeit eine Veranstaltung organisiert habe mit dem Geschäftsführer des Eintrachtmuseums, der auch dieses Buch Wir waren die Judenbuben geschrieben hat. Und da bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich müsste man das zu Papier bringen, und habe dann mir das Buch gekauft, habe mir Notizen gemacht und habe dann versucht, es sozusagen nach der Lektüre des Buches einfach literarisch zu verarbeiten. Aber in einem ganz ähnlichen Prozess, also auch ähnlich, wie das bei den Griechenland-Texten passiert ist.
Bist du Fußballfan?
Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Es langweilt mich eher, Fußball zu gucken. Ich spiele gern Fußball, aber ich gucke nicht so gern Fußball.
Aber du bist noch nicht Mitglied in der Frauenfußballmannschaft.
Nee, das noch hat nicht. Sich. Ich bin ja 40 geworden dieses Jahr. Meine fußballerische Leidenschaft beim Spielen hat sich auch eher, ist schon 20 Jahre her. Hin und wieder spiele ich mit meiner Tochter Fußball, aber so richtig im Verein.
Kleiner Ausgleich zum Schreiben.
Ja,
ne?
Genau.
Und was sagt denn die Frankfurter Eintracht zu deiner Geschichte? Hast du sie ihnen gezeigt?
Nein, habe ich nicht. Weiß ich nicht.
Das wäre doch mal spannend, oder?
Ja.
Vielleicht beim nächsten Fußballspiel. Zu Gast im Studio bei Dostojewskis Erben haben wir heute die Autorin Ulrike Eifler. Sie studiert mit 12 Kollegen, darunter auch meine Person, am Jungen Zentrum für Literatur in Darmstadt. Für dieses Seminar muss man eine Aufnahmeprüfung ablegen und Erzählungen einreichen. Hier soll Schriftstellernachwuchs ausgebildet und gefördert werden. Liebe Ulrike, kann man deiner Meinung nach denn Schreiben lernen?
Ich glaube, Schreiben ist Handwerk in zweiter Linie. In allererster Linie, glaube ich, ist es die Lust am Schreiben, die Lust vor allem, sich mit Themen auseinanderzusetzen, literarisch mit Themen auseinanderzusetzen. Aber das allein reicht nicht. Talent reicht nicht und die Lust reicht nicht, sondern man braucht auch die handwerklichen Fähigkeiten. Und deswegen finde ich es gut, dass wir beide zusammen an dem Zentrum sind und uns das Handwerk jetzt auch noch mit drauf schaffen.
Kannst du so in ein paar Worten zusammenfassen, was denn Handwerk im Schreiben, in der Literatur, im Prosatext bedeutet?
Naja, ich denke, man muss, also es geht um das spannende Schreiben, es geht um all das, was These, was Texte lesbar macht und spannend macht. Es geht darum, spannende Dialoge zu schreiben, es geht darum, sich nicht zu verlieren in Details, sondern den roten Faden einzuhalten. Und ich glaube, all das lernt man nicht nur, indem man selber Texte liest und sich dann irgendwie ausprobiert am Schreiben, sondern ich glaube, dafür braucht es wirklich auch eine fachmännische Kritik an den eigenen Texten.
Ja, das Junge Zentrum für Literatur Darmstadt ist ja eine Institution in Deutschland, wie sein Chef Herr Drawart auch immer wieder sagt. Vergleichbar mit Leipzig und Hildesheim im Zentrum steht die Debatte über den bereits geschriebenen Text, den die einzelnen Autoren unter sich in kleinem Kreis vortragen. Was bringt dir denn persönlich die Textwerkstatt?
Die Auseinandersetzung mit meinen Texten. Also die Tatsache, dass ich die Texte nicht nur für mich zu Hause behalte und meinen subjektiven Freunden vorstelle und die das alles gut finden, sondern ich stelle die Texte allen anderen in der Schreibwerkstatt vor und wir gehen sie gemeinsam durch und ich lasse das, was ich geschrieben habe, auf alle anderen wirken und sie geben mir Tipps und sagen, das ist langweilig oder das ist nicht zugespitzt genug oder an der Stelle bin ich ausgestiegen. Das sind wichtige Hinweise, die ich aufnehme. Ich berücksichtige nicht alle Hinweise, aber den Großteil davon, glaube ich, muss man zumindest sich anhören und dann einfach gucken, was man damit macht.
Also du filterst für dich persönlich, weil Literatur ist ja auch was sehr Subjektives, filterst für dich persönlich, was es für dich bringt. Und manches beachtest du auch weniger.
Ja, es gibt ja also immer unterschiedliche Sichtweisen auf Literatur. Es gibt Menschen, die schreiben politisch, es gibt Menschen, die schreiben historisch, es gibt Menschen, die schreiben Familienromane. Das ist ein sehr unterschiedlicher Zugang auch zu Themen. Insofern ist eine Kritik der eigenen Texte von Menschen, die anders schreiben, natürlich nicht immer hilfreich. Aber sie ist dann hilfreich, wenn es sozusagen handwerklich ist. Und dafür nutzt mir die Schreibwerkstatt in jedem Falle.
Mhm. Und das ist ja eine Mischung aus Lyrikern und Prosa. Findest du, das verträgt sich?
Ich würde sagen, ja. Und ich würde auch, wenn ich meine Beobachtungen mal so ein bisschen Revue passieren lasse in der Schreibwerkstatt, würde ich sagen, jeder, der da irgendwie, oder die meisten, die da irgendwie Lyrik schreiben, haben sich auch schon in Prosa versucht und umgekehrt. Insofern, glaube ich, schließt es sich nicht aus. Und die Erfahrung der letzten Jahre in der Schreibwerkstatt war auch immer, dass diejenigen, die nur Prosa geschrieben haben und mit Lyrik nie was am Hut hatten, erst durch die Schreibwerkstatt angefangen haben, dann irgendwann auch mal Lyrik zu Papier zu bringen. Das finde ich sehr befruchtend.
Du schreibst auch Gedichte?
Mhm.
Was liegt dir mehr?
Ich glaube, es liegt mir beides, aber Gedichte schreiben ist mühseliger, weil ich eine Anhängerin der reimenden Gedichte bin. Deswegen ist es mühseliger, aber ich schreibe lieber Prosa als Lyrik, sagen wir mal so.
Weil da kann man ja eigentlich in die Vollen gehen, sage ich mal so. Lyrik hat ja auch immer etwas Abstraktes, oder?
Ja, also da würde ich sagen, scheiden sich die Geister ein bisschen. Diejenigen, die sagen, Lyrik muss abstrakt sein und Lyrik muss muss nicht sofort verstanden werden, haben meiner Meinung nach nicht unbedingt recht, weil mein Zugang zu Literatur ist in allererster Linie, dass sie verstanden werden muss. Und zwar nicht nur von demjenigen, der Literatur studiert hat, sondern auch von der alleinerziehenden Aldi-Kassiererin beispielsweise oder von dem Kollegen, der an der Schraubbank steht. Und deswegen bemühe ich mich eher darum, Texte und auch Gedichte lesbar zu schreiben. Mit Bildern natürlich, das ist sozusagen das Handwerk in der Lyrik, Bilder zu produzieren, die vorher noch nicht da waren, aber Gedichte so, dass sie auch verstanden werden.
Liebe Ulrike Eifler, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank auch an Belinda Vogt an der Technik. Meine Damen und Herren, seien Sie wieder Gast bei uns am Freitag, den 30. Oktober um 18 Uhr bei Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz. Unser Thema wird sein die 60er Jahre in der Literatur mit der Autorin Susanne Kronenberg von Dostojewskis Erben. Informationen über die Wiesbadener Autorengruppe finden Sie unter dostojewskis-erben.de. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit und lesen Sie etwas Schönes. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Keding.